Deutschlandfunk. DLF-Magazin.
Heute mit Irene Geuer und der Frage, wie die FDP neue Wege finden will, um wieder mehr Beachtung zu finden. Am Samstag ist Bundesparteitag in Berlin. Wir berichten über die dänische Minderheit in Schleswig-Holstein, die diskutiert, ob sie für den Bundestag kandidieren will. Und wir schauen auf die ostdeutschen Bundesländer, die in der Diskussion um die russische Pipeline Nord Stream 2 eine besondere Rolle einnimmt. Guten Abend. In den vergangenen Monaten hat die FDP in Umfragen Prozentpunkte verloren und ist sehr nah an die 5%-Marke herangekommen. Das gefällt den Liberalen sicher nicht. Es sollen neue Macher in der Partei her und neue Themen. Am kommenden Samstag soll das alles besprochen und beschlossen werden. Der 71. Bundesparteitag der FDP findet statt. Er war ja wegen der Corona-Pandemie im Mai verschoben worden. Übermorgen, also ab 10 Uhr im Estrell-Kongresscenter in Berlin, geht es um Personalien und zum Beispiel um wirtschaftliche Ausrichtung, aber auch um das Wahlalter bei Bundestagswahlen. Klaus Remme ist unser Hauptstadtkorrespondent. Herr Remme, bevor wir aufs Inhaltliche kommen, wie findet der Parteitag in diesen Zeiten statt?
Ja, ich bin gespannt. Er findet statt, fast zumindest auf dem Papier, wie ein normaler Parteitag. Sie haben das gesagt, der Parteitag ist verschoben worden im Frühjahr, natürlich aufgrund der Pandemie. Jetzt will man es versuchen in Präsenz und in erstaunlicher Größe, muss ich sagen. Estrell, ein großes Hotel in Berlin, verfügt über große Tagungsräume. Über 600 Delegierte werden kommen. Und insofern wird man also nicht in der Station in Kreuzberg tagen, wo man all die letzten Jahre war. Das hat mit der Größe der Räume zu tun. Es hat auch mit der Frischluftanlage im Estrell zu tun. Also da gibt es einfach technische Voraussetzungen, auf die man da bauen will. Und dennoch wird es vom Anschein her, zumindest für uns, die wir da sind, ein anderer Parteitag sein. Es gibt praktisch ausschließlich Delegierte, Mitarbeiter und Journalisten. Es wird keine Aussteller geben, die gerne vor dem eigentlichen Veranstaltungsraum eine kleine Ausstellung machen. Es gibt einen abgrenzenden Bereich für die Delegierten und für uns Journalisten wird es nummerierte Arbeitsplätze geben, die wir, so wurden wir aufgefordert, auch bitte nicht verlassen sollen oder nur selten.
So, und dann, wenn es denn dann alles gut geht bei diesem Parteitag, dann geht es auch um Personalien. Linda Teuteberg, die Generalsekretärin, soll es ja nicht mehr machen. Sie war jetzt nur ein Jahr im Amt. Volker Wissing soll sie ablösen. Er ist Wirtschaftsminister in Rheinland-Pfalz. Was steckt dahinter?
Ja, da wird eine Personalie, zumindest aus Sicht der Parteiführung, hoffentlich befriedet. Linda Teuteberg, Sie sagen, es hat eine kurze Amtszeit gehabt, aus Sicht des Parteivorsitzenden sicher nicht die Erwartungen erfüllt, die in sie gesetzt wurden. Möglicherweise vom Typus her eine Politikerin, die für das Amt des Generalsekretärs, der sich auch in einem oft rustikalen Wettbewerb gegen die Konkurrenz behaupten muss, nicht wirklich geschaffen war. Christian Lindner hat da als Vorsitzender, und das ist sein Vorrecht als Parteichef, ist die Personalie, das Amt des Generalsekretärs so nah am Parteichef, dass er nun wirklich mit dieser Person klarkommen muss, die Reißleine gezogen hat. Volker Wissing ist sein Wunschkandidat. Viele werden ihn sogar kennen, noch aus den Zeiten der außerparlamentarischen Opposition, als die FDP ausstieg oder gar davor, als er Finanzpolitiker im Bundestag war. Sie haben es gesagt, ein Minister, also Regierungserfahrung, Signal, Signal. Ein Minister in einer sozialliberalen Koalition, Signal, Signal, kann man sich da denken. In jedem Fall aber ein Mann, der auf Augenhöhe in einer Wirtschaftskrise, und darin sieht die FDP dieses Land, auf Augenhöhe mit seinen Mitbewerbern diskutieren kann.
Sie sagten jetzt mehrfach Signal, Signal. Nehmen wir das mal auf. Sozialliberal, hört sich an, was Wissing sagt. Ist das tatsächlich auf der Bundesparteiebene sowas wie eine Vorbereitung, sich der SPD anzunähern?
Es ist zumindest, sagen wir mal, ein Schritt hin zu einer Positionierung auf dem Weg zur Bundestagswahl. Volker Wissing wird als Generalsekretär der Mann sein, der diesen Bundestagswahlkampf dann an der Seite des Parteichefs organisieren muss. Die Partei sieht sich, so steht es im Leitantrag für diesen Parteitag, das Land in einer Vierfachkrise. Gesundheitskrise, Wirtschaftskrise, Jobkrise, Chancenkrise. Letzteres für Schülerinnen, Schüler, Auszubildende, Kleinbetriebe, Solo-Selbstständige. Und da ist aus Sicht von Christian Lindner, Volker Wissing, der Mann, der möglicherweise dann auch fürs Grobe zuständig ist, für Angriffe auf den politischen Gegner, der aber in jedem Fall Regierungserfahrung an der Seite einer SPD-geführten Landesregierung vorweisen kann. Sie wissen, die FDP ist an drei Landesregierungen im Moment in den Ländern beteiligt, jeweils in unterschiedlicher Konstellation, Rheinland-Pfalz sozial-liberal, Schleswig-Holstein, Jamaika, Nordrhein-Westfalen, Schwarz-Gelb. Also hier will man sich sicher Optionen aufhalten, wobei die Möglichkeit zu regieren natürlich für diese Partei mehr als attraktiv sein muss nach dem Ausstieg aus den Jamaika-Verhandlungen nach der letzten Bundestagswahl, die dieser Partei von vielen Wählern übel genommen wurde.
Gut, also wenn Wissing jetzt sozusagen viele Dinge vorantreiben soll, dann müsste aber ja nun auch FDP-Chef Lindner mit seiner Ankündigung ein wenig wahrmachen, etwas leiser in der Partei aufzutreten und auch nach außen hin, damit nämlich auch mal andere öffentlich wahrgenommen werden.
Das stimmt. Das ist ein grundsätzliches Problem, das man möglicherweise in den Jahren der außerparlamentarischen Opposition noch nachvollziehen konnte, wo immer gesagt wurde, die mediale Sichtbarkeit dieser Partei ist so gering, dass sich die Aufmerksamkeit auf einen talentierten Redner, und da kommt dieses Wort One-Man-Show ins Spiel, konzentrieren muss. Es ist in den letzten 3 Jahren nicht gelungen, jemanden auf Augenhöhe neben Lindner zu etablieren. Natürlich gibt es den Wolfgang Kubicki, den wir alle kennen, und es gibt dann eine ganze Riege von Politikern, die sich in dieser Legislaturperiode fachlich qualifiziert haben, die in Koalitionsverhandlungen jederzeit bestehen können. Da ist ein Konstantin Kuhle zu nennen, Innenpolitiker, Johannes Vogel, Sozialpolitiker, Marie-Agnes Strack-Zimmermann als Verteidigungspolitikerin. Aber dass sie die Talkshow-Qualitäten von Christian Lindner haben, das ist im Moment zumindest noch nicht sichtbar geworden. Wir haben ja interessanterweise die Anfänge einer Diskussion um eine Doppelspitze an der Partei. Das ist aus dem Landesverband Bremen, Lenke Wischhusen, angestoßen worden. Katja Suding, die stellvertretende Vorsitzende, hat jetzt gesagt, darüber wird man doch noch diskutieren dürfen. Ich habe das Gefühl, hier wächst etwas, das sich möglicherweise zu einem starken Moment entwickeln kann.
Mhm. Was erhofft sich denn die FDP von dem Antrag, das Wahlalter auf 16 Jahre zu senken? Also die Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen haben gezeigt, dass das vor allem den Grünen helfen würde. Was brächte das der FDP auf Bundesebene?
Es ist noch nicht ganz klar, wie diese Abstimmung, wenn es denn zu einer Abstimmung kommt, ausgehen wird. Der Antrag wird gestellt von den jungen Liberalen. Das ist nicht überraschend, dass sie auf eine Senkung des Wahlalters drängen. Ria Schröder ist da als Antragsteller genannt, unter anderem, oder Lukas Köhler, der Bundestagsabgeordnete. Der Antrag bezieht sich auf Wahlen zum Deutschen Bundestag und zum Europäischen Parlament. Hintergrund ist unter anderem, glaube ich, dass, wenn wir uns die letzten Wahlergebnisse der Liberalen anschauen, nicht so sehr die Jungen die Problemgruppe sind, bei denen man nicht mehr zieht, sondern die Älteren, von denen man annimmt, dass sie die Jamaika-Absage nach den Koalitionsverhandlungen sehr, sehr übel genommen haben und sich von der FDP abgewendet haben. Die Jüngeren sind für die Wahlergebnisse der FDP in letzter Zeit überproportional verantwortlich.
Danke, Klaus Remme, über den Bundesparteitag der FDP, der am Samstag in Berlin stattfindet, mit anwesenden Delegierten. Der Bundestag steht ja unter Beobachtung, was seine Vielfalt angeht. Also wie viele Frauen Abgeordnete sind, ob es Parlamentarier mit Migrationshintergrund gibt, welche Berufsgruppen sind vertreten, wie sieht es mit dem Durchschnittsalter aus. Aber eine Gruppe ist überhaupt nicht vertreten. Die dänische Minderheit in Schleswig-Holstein. 1920, also vor 100 Jahren, hatten die Menschen im hohen Norden bei Volksabstimmungen über den deutsch-dänischen Grenzverlauf entschieden. Heute leben etwa 15.000 Menschen, die zur deutschen Minderheit zählen, in Dänemark. Und in Deutschland sind es ca. 50.000, die der dänischen Minderheit angehören. Und mit rund 10.000 Mitgliedern gibt es in Schleswig-Holstein auch noch eine friesische Minderheit. Ihre Interessen vertritt seit vielen Jahren der Südschleswigsche Wählerverband. Und das Besondere ist, als Wählerverband ist der SSW von der 5%-Hürde ausgenommen. Also könnte er tatsächlich auch mit einer Abgeordneten oder einem Abgeordneten in den Bundestag einziehen, wenn er sich zur Wahl stellt und dann nur noch gewählt wird. Übermorgen will der SSW über eine Kandidatur beraten, denn es gibt viele Argumente dafür, aber auch dagegen, wie Johannes Kulms erfahren hat.
Vor einem Haus in Schafflund steht ein älterer roter Traktor. Es ist ein US-amerikanisches Fabrikat. Eigentlich hatte Flemming Meyer vorgehabt, einen dänischen Trecker zu kaufen und ihn wieder instand zu setzen. Doch dann kam 2009 die Landtagswahl. Und Flemming Meyer zog erstmals für den Südschleswigschen Wählerverband ein in den Kieler Landtag.
Da hatte ich dann keine Zeit mehr und dann habe ich einfach einen Trecker besorgt, der fertig war, TÜV hatte und sowas. Aber sobald ich Luft im Kalender kriege, dann werde ich mir einen dänischen Trecker holen und den zusammenbauen.
Nun sollte der 68-Jährige eigentlich mehr Zeit haben. Vor wenigen Wochen hat sich Flemming Meyer aus dem Landtag verabschiedet, will Platz machen für die jüngere Garde. Doch als Landesvorsitzender, der Meyer seit 2005 ist, will er erst im kommenden Jahr zurücktreten. Bis dahin hat er noch eine Mission, die Partei davon zu überzeugen, bei der nächsten Bundestagswahl anzutreten. Die dänische und die friesische Minderheit aus Schleswig-Holstein sollen nach seinem Willen künftig eine eigene Interessenvertretung in Berlin haben und nicht mehr länger von den Abgeordneten anderer Parteien abhängig sein. Denn diese hätten, selbst wenn sie dem SSW aufgeschlossen seien, nun mal eher Anliegen aus anderen Bundesländern auf dem Schirm.
Aus Nordrhein-Westfalen, aus Bayern. Und gerade wenn es um Geld geht, dann ist ein Schloss, das in Bayern renoviert werden soll, für den zwar viel näher dran als irgendeine Minderheit im Norden, von denen sie überhaupt nichts kennen.
Ich höre es, so wahr mir Gott helfe.
Konrad Adenauer wusste ganz genau, welche wichtige Rolle die Minderheiten im hohen Norden spielen können. Die absolute Mehrheit im Bonner Parlament für seine erstmalige Wahl zum Bundeskanzler kam 1949 nur dank Adenauers eigener Stimme zustande und der Enthaltung von Hermann Clausen, dem einzigen Abgeordneten, den der SSW jemals im Deutschen Bundestag hatte. 1953 war dieses Kapitel wieder beendet. Ob die Partei nochmal so schnell zum Zünglein an der Waage im Berliner Reichstag werden könnte, ist offen. In Flensburg wird der Südschleswigsche Wählerverband an diesem Samstag auf einem Parteitag entscheiden, ob er 2021 zur Bundestagswahl antritt. Bei Regionalkonferenzen zu diesem Thema gab es jeweils eine Mehrheit unter den Anwesenden dafür. Auch der SSW-Landesvorstand sprach sich für eine Bundestagskandidatur aus. Für einen Einzug ins Parlament stünden die Chancen nicht schlecht, denn als Minderheitenpartei ist der SSW sowohl auf Landes- wie auch auf Bundesebene von der 5%-Hürde ausgenommen. Die Partei müsste lediglich genügend Stimmen für ein einziges Mandat erreichen. 50.000 bis 60.000 könnten dafür bereits reichen. Maylis Rosberg ist Vizevorsitzende der SSW-Jugendorganisation. An diesem Nachmittag sitzt die 20-Jährige auf einer Bank am Flensburger Ostseeufer. Angst davor, dass der SSW im Deutschen Bundestag untergehen könnte, hat sie nicht.
Also wenn wir da einen Sitz haben, dann wissen alle Bescheid, dann wissen alle, wer wir sind. Und für uns ist es ja gerade dieses Netzwerken, Lobbys und einfach dieses Präsentsein und sich für die Minderheit und Schleswig-Holstein einsetzen wichtig. Dass wir nicht alle Ausschüsse belegen können mit einer Person, das ist ja ganz klar. Das erwartet auch niemand.
Noch kurz nach dem Zweiten Weltkrieg hatte der SSW gegen die vielen nach Schleswig-Holstein kommenden Flüchtlinge aus den Ostgebieten Stimmung gemacht und für ein Zusammengehen mit Dänemark geworben. Seit den 70er Jahren positionierte sich der SSW dann mit einem deutlich linkeren Profil, das sich vor allem am skandinavischen Wohlfahrtsstaat orientierte. Von 2012 bis 2017 war die Minderheitenpartei in Kiel Teil der Landesregierung, zusammen mit SPD und Grünen. Ein Sitz im Bundestag böte nicht nur die Chance, die Minderheitenpolitik voranzutreiben, sagt Christopher Andresen, Vorsitzender der SSW-Jugendorganisation und Mitglied im Parteivorstand. Auch bei der Integrationspolitik könnten Akzente gesetzt werden.
Viele der dänischen Minderheit haben auch einen Doppelpass und so weiter. Dass wir natürlich durch die Stärke vor Ort, auch gerade Schleswig-Holstein, für den Klimawandel auch dort ganz bewusst Themen ansprechen können.
Doch der 23-Jährige weiß, dass es im SSW auch viele gibt, denen das Projekt Berlin Bauchschmerzen bereitet. Zum Beispiel Sven Wippig, Vorsitzender des SSW-Kreisverbands Schleswig-Flensburg. Der SSW sei eine Regionalpartei, sagt Wippig.
Wir waren früher stolz darauf, sagen zu können, ohne Berliner Zusätze. Also quasi, wir sind damit in den Wahlkampf gezogen, direkt mit diesem Slogan. Das heißt, wir wirken hier vor Ort.
Auch das Timing sei ungünstig, denn schon ein Dreivierteljahr nach der Bundestagswahl stehen in Schleswig-Holstein Landtagswahlen an. Kurz darauf folgen die Kommunalwahlen. Da könnte die Partei Menschen verlieren, die den SSW aus Sympathie wählten, befürchtet Wippig.
Die sagen, okay, jetzt ist mal gut. Also SSW, den finden wir toll hier vor Ort. Haben Schwierigkeiten zu sehen, was der SSW über eine gewisse Sichtbarkeit hinaus im Bundestag da eigentlich bewirken könnte.
Wilhelm Knelangen ist Professor für Politikwissenschaft an der Christian-Albrechts-Universität in Kiel. Er sagt, mit einem Antritt zur Bundestagswahl würde der SSW Selbstbewusstsein demonstrieren und zeigen, dass er sich nicht als fünftes Rad am Wagen von möglichen Parteienbündnissen in Kiel sieht.
Die Frage ist natürlich auch, welche Konsequenzen könnte das hier im Land haben? Schon die Frage, wer beispielsweise in Flensburg etwa das Rennen macht um Direktmandat oder auch was Zweitstimmen angeht.
Gut möglich, dass die Sozialdemokraten wegen Überschneidungen bei der Wählerschaft den SSW bei der Bundestagswahl als Konkurrenten sehen würden. Die Wahlergebnisse legten auf jeden Fall nahe, dass der Südschleswigsche Wählerverband lange schon nicht nur von den Mitgliedern der dänischen und der friesischen Minderheit gewählt werde. Doch mit Blick auf die Zukunft der Partei sei die Frage, ob man nun für Berlin antritt oder nicht, weniger entscheidend, sagt Knelangen. Wichtiger sei, dass die vielen eigenen Schulen und Vereine weiter bestünden, die die dänische und friesische Minderheit in Schleswig-Holstein am Leben halten.
Und wenn das ein bisschen erodieren sollte, dann ist das, finde ich, automatisch auch eine Gefahr für die Partei, weil tatsächlich eine politische Bewegung, die gewissermaßen gar nicht mehr repräsentieren kann, ein bestimmtes Lebensgefühl, eine bestimmte Identität, die wird es sicherlich schwer haben.
Johannes Kulms über die dänische und friesische Minderheit in Deutschland, die vielleicht für den Bundestag kandidiert. Spricht ja viel dafür, dass der russische Oppositionelle Alexei Nawalny vorsätzlich vergiftet wurde, und die Vermutung steht ja im Raum, dass dies in Russland geschehen ist, um ihn zum Schweigen zu bringen. Eindeutige Beweise aber fehlen noch. Also, wie geht man mit einem solchen Fall politisch um? Das wird gerade in Deutschland viel diskutiert. Die einen sagen, na, machen wir doch Schluss mit dem Bau der Gaspipeline Nord Stream 2, also mit den Gasunterwasserleitungen, die von Russland nach Deutschland laufen und in Mecklenburg-Vorpommern an Land gehen sollen. Das käme auch den Amerikanern sehr gelegen, die ja schon seit langem einen Groll gegen diese Pipeline hegen und die versuchen, Deutschland unter Druck zu setzen. Andere Politiker warnen indes davor, und dazu gehören ostdeutsche Landespolitikerinnen und Politiker. Silke Hasselmann, unsere Korrespondentin in Mecklenburg-Vorpommern, hat sich mit den Hintergründen beschäftigt. Frau Hasselmann, ein Baustopp von Nord Stream 2 wäre wieder eine Sanktion, wie es ja schon so einige gegen Russland gibt. Wie sehr treffen oder beschäftigen die schon die ostdeutsche Wirtschaft?
Also die Sanktionen, auf die Sie gerade anspielen, das sind jene, die 2016 von der EU verhängt worden sind. Und wenig später hat Russland ebenfalls Sanktionen gegen EU-Staaten verhängt. Also das ist so ein gegenseitiges sich Sanktionieren. Der Ausgangspunkt hier war die Abspaltung der heute russischen Krim von der Ukraine und der Vorwurf an Moskau, die Halbinsel annektiert zu haben. Und nun dürfen bestimmte Branchen ihre Waren nicht mehr nach Russland verkaufen, vor allem im Maschinen- und Schiffsbaubereich. In Mecklenburg-Vorpommern trifft das vor allem die Werften und Zulieferer sehr stark. Man war auf einem guten Weg, die Ost-DDR-Zeiten traditionell guten Kontakte zu beleben. Und auch so mancher Landwirtschaftsbetrieb und Nahrungsmittelhersteller leidet unter dieser Art von Sanktionen.
So, und wenn jetzt ein Baustopp von Nord Stream 2 dazu käme, was dann?
Ja, da gibt es zwei Varianten. Erst einmal, wir haben ja praktisch den Baustopp. Seit vorigem Dezember ruht die Fertigstellung der Ostsee-Pipeline. Es sind nur noch 150 Kilometer an Leitungen zu verlegen. Aber da ruht der See still sozusagen. Da ist der Hafen Sassnitz auf Rügen einigermaßen betroffen, denn dort liegen noch die restlichen Rohre, die verlegt werden sollen. Und da befindet sich im Moment auch ein Verlegeschiff. Das ist noch nicht ausgelaufen. Das ist ein russisches, Akademik Czerski heißt es, und wird mutmaßlich vorbereitet, diese Rohre noch zu verlegen. Aber wie gesagt, da ist im Moment Ruhe. Der andere Punkt ist im Moment, der hat damit zu tun und der ist im Moment viel wichtiger, nämlich diese glasklare Drohung aus den USA, aus Washington, die nämlich sagen, also wir wollen Nord Stream 2 nicht. Die Amerikaner sagen ja, dass sie das sozusagen im Sinne der EU und Deutschlands tun, um uns von der Abhängigkeit von den Russen in der Energieversorgung zu schützen. Jedenfalls haben die ein Gesetz herausgebracht, das sind von Demokraten und Republikanern gleichermaßen im Kongress beschlossen worden. Und das sagt letzten Endes, jedes Unternehmen wird vom Zugang zum amerikanischen Markt inklusive Finanzmarkt ausgeschlossen, das zu diesem Nord Stream 2 Konsortium gehört. Und was auch für dieses Projekt arbeitet. Nicht zuletzt so ein Hafen wie in Sassnitz.
Wie geht da die Ministerpräsidentin Schwesig mit um?
Also die bleibt ganz klar und steht da in der Tradition der vorherigen Ministerpräsidenten von der SPD hier in Mecklenburg-Vorpommern. Schon bei Nord Stream 1 war das so, Nord Stream 2 auch. Sie sagt, müsse fertiggestellt werden. Die Bundesregierung dürfe die Bedrohung von Arbeitsplätzen in Deutschland durch die USA nicht zulassen. Und sie hat auch vorige Woche, als sie zu Gast auf einer Betriebsversammlung im Hafen Sassnitz erklärt,
es ist ein rechtsstaatlich genehmigtes Projekt. Und deshalb dürfen nicht die Betriebe, die an diesem Projekt arbeiten, wie der Hafen Mukran, hier bedroht oder sanktioniert werden. Und was schon gar nicht passieren kann, ist, dass dieser Hafen Mukran, der kleine Hafen Mukran und vor allem seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Spielball von weltpolitischen Interessen wird.
Ja, und als genau so ein Spielball empfinden Sie sich natürlich im Moment.
Sehen das die Politiker in anderen ostdeutschen Bundesländern auch so?
Ja, das sehen die auch so. Deren Ministerpräsidenten sagen es vielleicht nicht ganz so prononciert wie die Schweriner Amtskollegin, die ja auch von Erpressung durch Washington redet. Aber in der Sache sind sich einig. Sie sagen, der Anschlag auf Nawalny muss aufgeklärt werden. Täter müssen bestraft werden. Aber bitte keine Verknüpfung mit dem privatwirtschaftlichen Nord Stream 2-Geschäft. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer etwa kürzlich, Nord Stream 2 muss weitergebaut werden. Wir sind aufeinander angewiesen und wir brauchen diesen Zusammenhalt und diese Zusammenarbeit. Und damit hat er sich interessanterweise gegen die beiden Kandidaten für den CDU-Bundesvorsitz Norbert Röttgen und Friedrich Merz gestellt. Röttgen schon immer unterwegs gegen Nord Stream 2 als Atlantikbrücken-Mitglied. Friedrich Merz ist auch Mitglied dieses Vereins, hat sich lange bedeckt gehalten und dann aber gesagt, wenigstens 2 Jahre ein Baustopp, ein Moratorium. Da sagt Kretschmer aus Dresden, auch das ist auf jeden Fall ein Fehler.
Womit hat diese Haltung zu tun in den ostdeutschen Ländern?
Also das ist nach meiner Beobachtung die mehrheitliche Meinung in der Bevölkerung, die sich einerseits grundsätzlich gute, stabile deutsch-russische Beziehungen wünscht und die andererseits durchaus skeptisch auf die Interessen der Amerikaner schaut. Viele sagen ja, im Osten gibt es so etwas wie Anti-Amerikanismus, weit verbreitet. Ich weiß nicht, ob das immer Anti-Amerikanismus ist, aber hier gibt es eine große Skepsis, die sich unter anderem in Stimmen wie diesen widerspiegelt.
Was hat das für einen Sinn, wenn jetzt ein Drittel nur noch fehlt? Und die Arbeitsplätze hängen ja auch dran, ne?
Erstmal ist es gut für unsere Wirtschaft hier oben gewesen, mit den Rohrproduktionen und das alles. Und eine Sicherheit zu schaffen für Deutschland oder sonstiges, dass man nicht abhängig ist noch von anderen Ländern. So wie die USA, die auch irgendwie ihr Gas verkaufen wollen. Von mir aus sollen sie fertig bauen. Wen stört denn das noch?
Naja, und dieses, die Amerikaner wollen eigentlich nur ihr Gas, in Klammern das gefrackte Gas, hierher transportieren und verkaufen und damit die Russen vom Markt drängen. Dieser Verdacht ist sehr weit verbreitet und ärgert viele Leute.
Das heißt also, unterm Strich, wie geht dann auch die Bundesregierung damit um? Auf der einen Seite ein Zeichen zu setzen, was Russland angeht, aber auf der anderen Seite auch dafür zu sorgen, dass es keinen Groll in ostdeutschen Bundesländern gibt.
Ja, es ist im Übrigen gar nicht mal nur Groll in den ostdeutschen Bundesländern. Es sind natürlich auch viele Unternehmen im Westen oder im Süden Deutschlands betroffen. Wenn es letzten Endes heißt, jeder, der irgendwie mit diesem Projekt auch nur entfernt zu tun hat, beispielsweise künftig Waren über den Sassnitzer Fährhafen umschlägt und wo man sagt, naja, aber die haben noch bis zum Schluss bei Nord Stream 2 mitgemacht. Also wollen die Amis dann auch diejenigen bestrafen, die mit dem Fährhafen Geschäfte machen. Das ist alles möglich und alles denkbar. Zumindest ist man sowohl im Außenamt in Berlin wie auch in der Staatskanzlei in Schwerin heftig damit beschäftigt, zu überlegen, was dann getan werden kann. So richtig, glaube ich, weiß man im Moment noch nicht, wie man damit umgehen soll. Die Idee ist zum Beispiel zu sagen, okay, wenn jetzt Unternehmen beispielsweise mit dem Sassnitzer Fährhafen ein Geschäft einfädeln wollen. Es ist zum Beispiel die Rede von einer neuen Pipeline, die von Dänemark nach Polen geleitet werden soll. Da haben die Russen gar nichts mit zu tun, aber die Idee ist vielleicht, auch das wieder über den Fährhafen Sassnitz abwickeln zu können. Ist dann dieses Konsortium irgendwie, muss es befürchten, von den Amerikanern bestraft zu werden, weil die mit Sassnitz zusammenarbeiten. Für den Fall, dass da etwas passiert, muss Sassnitz eine Strafe bezahlen. Falls das der Fall ist, ist vielleicht der Steuerzahler derjenige, der sagt, wir fangen diese Strafe auf. All das wird, glaube ich, im Moment überlegt, aber man ist noch zu keinem richtigen Schluss gekommen.
Silke Hasselmann über Ostdeutschland und die Bedeutung von Nord Stream 2. Danke. Ein ganz wichtiges Thema in dieser Corona-Pandemie ist das Geld. So viele Menschen bangen unternehmerisch um ihre Existenz. So manche haben schon aufgegeben. Andere haben Anfang des Jahres mit einem Kredit ein Auto oder sogar ein Haus gekauft und wissen jetzt nicht, wie sie die Raten bedienen sollen. Andere sind auf dem besten Wege in die Insolvenz und versuchen, sich noch über Wasser zu halten. Das alles macht auch was mit den Banken, die derzeit nicht wissen, was kommt da vielleicht in den kommenden Wochen und Monaten auf sie zu. Wer kann noch zahlen? Wie viele sogenannte Zombie-Unternehmen gibt es mittlerweile, die so hoch verschuldet sind, dass die Pleite so sicher ist wie das Amen in der Kirche? Nach einer Schätzung der Auskunftei-Kreditreform liegt derzeit die Zahl dieser Unternehmen bei ca. 550.000. Sie könnte aber auf 800.000 ansteigen, so die Befürchtung. Wie gehen die Banken also damit um und welche Auswirkungen hat das auf die Kunden? Diesen Fragen ist Brigitte Scholtes für das DLF-Magazin nachgegangen.
Das dicke Ende steht noch aus. Es gibt im Moment keinen Grund zur Panik unter Finanzstabilitätsaspekten, aber es gibt große Wachsamkeit und große Sorge, zweifellos für viele Institute, die auch lange vor Corona möglicherweise schon ein bisschen schwach auf der Brust waren. Und wir werden nicht schmerzfrei aus dieser Sache herauskommen.
Felix Hufeld klingt besorgt. Es ist der Job des Präsidenten der Finanzaufsicht BaFin, den Banken auf die Finger, sprich in die Bilanzen zu schauen. Auch wenn die Aufseher wegen des Wirecard-Skandals gerade selbst im Fokus stehen. Bisher sind die Banken recht stabil durch die Corona-Krise gekommen, aber keiner weiß, wie lange sie noch dauert. Die größte Sorge macht den Geldhäusern, dass sie noch nicht abschätzen können, wie viele ihrer Kunden womöglich ihre Kredite nicht oder nur verzögert zurückzahlen können. Denn die befürchtete Pleitewelle unter den Firmen ist bloß aufgeschoben, weil die Bundesregierung die Pflicht, Insolvenz anzumelden, bis Ende des Jahres ausgesetzt hat. Und so versuchen die Kreditinstitute, sich so gut wie möglich auf diese Zeit vorzubereiten. Für die Sparkassen ist Helmut Schleweis, Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands, da recht zuversichtlich.
Wir kommen ja aus einer Phase nach der letzten Finanzkrise, wo sehr wenige Wertberichtigungen notwendig waren, sehr wenig Kreditausfälle. Das heißt, wenn jetzt Kreditwertberichtigungen entsprechend erfolgen, dann sind Reserven und Vorsorgetöpfe bei Sparkassen da.
Auch die Genossenschaftsbanken verfügen nach eigener Einschätzung noch über ein gutes finanzielles Polster. Groß aber ist die Angst in der Branche vor sogenannten Zombie-Unternehmen. Das sind eigentlich unrentable Firmen, die kaum noch ihre Zinsen zahlen können. Deren Zahl werde steigen, prophezeit etwa der Kreditversicherer Euler Hermes oder die Wirtschaftsauskunft Teil Kreditreform. Das Problem, noch weiß man nicht, wie viele es sind, eben weil die Große Koalition die Antragspflicht für insolvente Unternehmen bis zum Jahresende ausgesetzt hat. Die Banken hatten auch schon vor der Krise reichlich Sorgen. Wegen der Geldpolitik der Europäischen Zentralbank sind die Zinsen seit Jahren im Keller. Die Banken können deshalb kaum noch am Kreditgeschäft verdienen. Häufige Reaktion schon vor der Corona-Krise: Sie erhöhen die Kontogebühren.
Es gibt solche, die nehmen einen Basisbetrag, mit dem einfach dann alles abgegolten ist. Und dann gibt es Konten, die vielleicht eine kleine Grundgebühr nehmen und dafür für einzelne Transaktionen wieder unterschiedliche Gebühren. Und dann wird es schnell unübersichtlich kalkulieren zu können, was kostet mich das Konto denn am Jahresende wirklich effektiv,
sagt Dorothea Mohn vom Verbraucherzentrale Bundesverband. Gerade die kleinen Banken steckten da in einem Dilemma, meint Dirk Schierek, Professor für Bankbetriebslehre an der Technischen Universität Darmstadt.
Auf der einen Seite haben sie eine Ertragsschwäche, die sie irgendwo überwinden müssen, um die Gelder zu haben für Innovationen, für neue Produkte, für Investitionen. Auf der anderen Seite, wenn sie zu sehr an den Gebührenschrauben drehen, dann treiben sie die Kunden natürlich noch mehr aus ihren Beständen raus.
Oder die Banken schrumpfen ihr Filialnetz bzw. legen Standorte zusammen. Die Taunus-Sparkasse und die Frankfurter Volksbank zum Beispiel haben für ihre Filialen das Modell des sogenannten Finanzpunktes entwickelt. Dorthin können Kunden beider Geldhäuser kommen. In Sulzbach bei Frankfurt klappt das seit einem Dreivierteljahr ganz gut. Ulrich Hilbert, Vorstand der Frankfurter Volksbank, steht im Eingangsbereich dieses Finanzpunkts, dort, wo die Geldautomaten und Kontoauszugsdrucker aufgestellt sind.
Wir haben dann einen Bereich, wo wir den Bankschalter, den man so aus früherer Zeit kennt, aber nochmal neu adaptiert haben und dort eben auch für Grundfragen, für kleinere Fragen des Kunden dann auch zur Verfügung stellen. Und wir haben im dritten Modul dann eben Beratungsbereich, wo ich auch durchaus mal ein Gespräch von einer halben Stunde oder Stunde führen kann und eine Beratung durchführen kann.
Insgesamt 16 sogenannte Finanzpunkte betreiben die Geldhäuser. 2 Tage bietet die Frankfurter Volksbank ihre Dienste an, dann leuchtet die Filiale blau. 2 Tage empfängt die Rote Taunus-Sparkasse ihre Kunden. Ein Erfolg, sagt deren Chef Oliver Klink.
Wir sind ganz positiv überrascht von der Reaktion unserer Kunden und auch in der Banking-Community, und zwar sogar international. Sogar die Bank of Japan ist zu uns gekommen und hat gefragt, wie das denn mit dieser Initiative Finanzpunkt eigentlich funktioniert.
Auch Elmar Bozig, Bürgermeister der Taunusgemeinde, ist weitgehend zufrieden.
Das ist definitiv besser, als gar keine Bank mehr zu haben. Und ich kann verstehen, dass über den Kostendruck die Banken auch neue Wege gehen müssen.
Neue Wege, die in diesem Fall 40% der bisherigen Kosten sparen. Ein wichtiger Punkt, gerade in Krisenzeiten mit ungewisser Zukunft. Sparkassenpräsident Helmut Schleweis.
Diese Regionalität ist genau ja unser Vorteil. Wir sind nah bei unseren Kunden, wir kennen die Kunden teilweise schon lange und wir kennen auch die Bedürfnisse unserer Kunden.
Doch die Krise könnte die Zahl der kleinen Geldhäuser deutlich verringern. Das Institut für Wirtschaftsforschung in Halle rechnet sogar damit, dass bis zu 30% der Banken und besonders die kleineren in Schwierigkeiten geraten könnten. So pessimistisch ist Maria Kolak, die Präsidentin des Bundesverbands der Volks- und Raiffeisenbanken, jedoch nicht.
Wir können nur für die genossenschaftliche Finanzgruppe reden und sagen, dass wir gut aufgestellt sind, solide aufgestellt sind und dass wir die Herausforderungen natürlich auch täglich annehmen und daran konzentriert arbeiten, damit es dann auch diese genossenschaftliche Finanzgruppe die nächsten 150 Jahre gibt. Sie gibt es schon seit über 150 Jahren und unser Anspruch und Motivation ist, sie auch in die Zukunft und in die nächste Generation zu überführen.
Brigitte Scholtes über die Befürchtungen der Banken und die Folgen für die Kunden in Corona-Zeiten. Was ist da los im Bundestag, fragen so manche Frauen. Die stellvertretende Bundestagspräsidentin Claudia Roth von den Grünen beschreibt es in diesen Tagen in Interviews. Mit dem Einzug der AfD sei der Retromann wieder erwacht, sagt sie. Claudia Roth spricht von sexistischen Bemerkungen und von ungefragtem Duzen. Wenn eine Frau die Sitzung leite, dann werde das Präsidium von manchen AfD-Rednern gar nicht erst begrüßt, was eigentlich ein alter Brauch ist und zum guten Ton gehört. Oder aber AfD-Redner grüßen eine Frau mit Herr Präsident. Also kurzum, Claudia Roth und auch andere Politikerinnen sagen, da sitzt seit einiger Zeit Respektlosigkeit im Parlament. Jetzt könnte man ja den Vorschlag machen, geht doch mal zu den Frauen in der AfD und besprecht das mit denen, damit die Männer ein besseres Benehmen an den Tag legen. Aber das würde gar nicht so einfach funktionieren. Jens Rosbach erklärt Ihnen, warum.
Im Bundestag herrscht Männerüberschuss, vor allem in der AfD-Fraktion. Unter den 89 Abgeordneten gibt es ganze 9 Frauen. Ein parlamentarischer Negativrekord. Nicole Höchst, Katholikin und alleinerziehende Mutter von 4 Kindern, fühlt sich in ihrer Fraktion trotzdem wohl. In der AfD sei etwa männlicher Sexismus kein Thema, betont die Politikerin.
Wenn dann jemand einen Blondinenwitz erzählt, dann kriegt er halt einen Witz darüber zurück, warum Frauen nicht einparken können. Nämlich, weil sie eine falsche Vorstellung von 20 Zentimetern gelernt bekommen haben. Also wir lachen darüber gemeinsam. Wir sind durchaus nicht die Hasser, für die man uns hält, sondern wir lieben unser Land, wir lieben unsere Kultur, wir lieben auch unsere Witze.
Höchst stammt aus Rheinland-Pfalz und engagiert sich innerhalb der AfD für Bildungs- und Familienfragen sowie unter anderem im Bundestagsausschuss für Familie und Frauen. So setzt sie sich für ein reformiertes Elterngeld ein, damit berufstätige Mütter mehr Zeit zu Hause bei ihren Kindern verbringen können. Frauen hätten einen angeborenen Nestbautrieb, so ihre Ansicht. Und Frauenquoten, ob im Beruf oder in der Politik, bezeichnet die AfD-Abgeordnete als Tittensozialismus.
Und ansonsten finde ich das sehr gut, dass diese Partei mir das Gefühl gibt, dass ich nicht aufgrund von meinem Holz vor der Hütte in der Position bin, wo ich bin, sondern weil ich immer schon für meine Themen eingetreten bin.
Im Wikipedia-Artikel über Nicole Höchst ist zu lesen, dass die AfD-Vertreterin mitunter als homophob und behindertenfeindlich bezeichnet wird, was die Politikerin zurückweist. Der Hintergrund: Höchst kämpft dagegen, dass homosexuelle Paare Kinder adoptieren adoptieren dürfen. Es sei nicht ausgeschlossen, dass es einen Zusammenhang gebe zwischen Homosexualität und Pädophilie, so ihre provokante Begründung. Und die vorgeworfene Feindlichkeit gegenüber Menschen mit Behinderung hängt zusammen mit einer kleinen Anfrage vom März 2018. Damals erkundigte sich Höchst mit weiteren Abgeordneten und ihrer Fraktion bei der Bundesregierung nach einem Anstieg der Schwerbehindertenzahl in Deutschland, besonders nach den, Zitat, durch Heirat innerhalb der Familie entstandenen. Schließlich fragten sie nach dem Migrationshintergrund der, so wörtlich, Behinderten. Diese könnten zu gesellschaftlichen Belastungen führen, betont Nicole Höchst.
Wenn wir Kinder, die aufgrund auch von medizinischen Fortschritten zunehmend überleben, in die Schulen bringen, dann fehlt uns Personal. Und es ist ganz, ganz klug, gerade auch im Zusammenhang mit dem Zuzug 2015, zu eruieren, wie viele Kinder betroffen sind. Die sprechen dann zum Teil auch kein Deutsch.
Frauen für den Nestbau, keine Quoten, Homosexuelle unter generellem Pädophilieverdacht und Vorurteile gegenüber Migranten. Experten sehen darin nicht nur eine Diskriminierung von Minderheiten, sondern auch, dass sich das Frauen- und Familienbild der AfD aus lauter Feindbildern speist. Der Münsteraner Soziologe Andreas Kemper erläutert, Rechtspopulisten griffen besonders gern auf die Kölner Silvesternacht 2015 zurück, in der es zu Übergriffen auf Frauen kam.
Es wurde dann sofort gesagt, die sexuelle Gewalt geht von Menschen aus dem arabischen Raum aus, von Menschen mit Migrationshintergrund. Das sind die wahren Sexisten, das sind die wahren Täter. Und die AfD schlussfolgert daraus, dass sie sagen, wir müssen unsere deutschen Frauen schützen vor den Migranten.
Kemper, der zum Frauenbild rechter Kreise publiziert, resümiert, die AfD halte jeglichen Feminismus für überflüssig, vor allem innerhalb der Partei.
Es ist in der AfD schwerer möglich, für Frauen halt Benachteiligungen zu benennen und Sexismus zu benennen, weil den gibt es ja eigentlich nicht. Sexismus liegt ja bei den Migranten und nicht bei den weißen Männern.
Dies bestätigt die prominente Parteiaussteigerin Franziska Schreiber. In ihrem Buch Inside AfD aus dem Jahr 2018 dokumentiert sie mehrere Fälle von Sexismus und mutmaßlichen Übergriffen. Schreiber, einst Assistentin bei der Fraktion in Sachsen-Anhalt, wirft in dem Buch etwa dem ehemaligen AfD-Landeschef André Pockenburg vor, Zitat,
mir näherte er sich von hinten, während ich das Protokoll schrieb, schaute mir über die Schulter. Dabei stützte er sich auf meinen unteren Rücken auf. Die Hand glitt zwischen Bluse und Hose. Es war mir extrem unangenehm, aber ich hätte mich nicht wehren können, ohne einen Eklat auszulösen. Soll ich jetzt mit vielen Frauen in der Partei sagen, das ist eben noch ein richtiger Mann, der sich nimmt, was er will?
Das antifeministische Bild der Partei wird auch genährt durch das Scheitern mehrerer AfD-Frauengruppen. Davon berichtet etwa eine Mitbegründerin des vor 2 Jahren in Berlin ins Leben gerufenen Vereins FRIDA, Frauen in der Alternative. Der Verein sei in Flügelkämpfen zerrieben worden und habe männlichen Gegenwind zu spüren bekommen. Sie sei inzwischen aus der Partei ausgetreten und möchte anonym bleiben. Am Telefon klagt die ehemalige Aktivistin, Zitat,
die Männer fühlten sich angegriffen und haben uns als Emanzengruppe bezeichnet. Geht doch zu den Grünen, haben sie gefordert.
Die Bundestagsabgeordnete Nicole Höchst hält das Bild von einer frauenfeindlichen AfD hingegen für ein Vorurteil. Allerdings musste die alleinerziehende Mutter selbst schon eine Parteischlappe einstecken. Denn die AfD hat in ihrem letzten Bundestagswahlprogramm formuliert, dass Alleinerziehende nur unter Vorbehalt unterstützt werden sollen. Soziologe Andreas Kemper bilanziert, insgesamt sei in der männerlastigen AfD der weibliche Einfluss äußerst gering.
Ich denke, dass die nur eine Alibi-Funktion haben. Das sind Feigenblätter.
Jens Rosbach über AfD-Männer und ihr Benehmen im Bundestag. Das war das DLF-Magazin für diesen Donnerstag. Die Themen hat Ihnen meine Kollegin Laura Esslinger zusammengestellt. Mein Name ist Irene Goyan. Wir wünschen Ihnen noch einen informativen Radioabend.